Okay, Freunde, dann lass uns das doch in einer Rutsche durchrappen. Nisi, Speicherkarte rein, Start drücken.
Bum, bum, Dienstag, Buddy Talk, wir sind wieder alle da. Simon und Simon, endlich wieder zwei Simons an Start. Und heute haben wir uns auch was ganz Besonderes überlegt, weil, wie ihr noch wisst, wir haben Lasse Lührs auf seinem Weg zu Olympia begleitet. Und das ist jetzt schon über einem Jahr her, dass wir ihn das letzte Mal hier zu Gast haben. Und jetzt haben wir ihn nochmal dazugeholt in alter Manier. Und wir sprechen mit Lasse, was in so einem Jahr nach einem Olympiasieg alles passiert, wie es ihm geht, wie sein Ausblick ist für die nächsten Monate und alles, was so hier und da dazugehört. Vorab ein Simon noch mit unserem Werbepartner und der andere Simon mit dem Rennblock. Von daher, lass uns direkt losschießen.
Und präsentiert werden wir heute von Natura Fit. Natura Fit kümmert sich um Mikronährstoffe und Nahrungsergänzung. Und gerade jetzt in der umschwingenden Jahreszeit, wir hatten vor 10 Tagen noch 28 Grad und jetzt 8 Grad und Regen, ist es besonders wichtig, dass ihr euch um eure Mikronährstoffe und die Nahrungsergänzung kümmert, damit ihr einfach da immer am Dampfer seid und nicht krank werdet. Und Natura Fit ist da euer Partner. Und bei Natura Fit gibt es wirklich alles, was es da braucht, von Mineralstoffen, Vitaminen, Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuren, Enzymen, Probiotika und. Und das Schöne ist auch, auf der Website ist alles sehr praktisch und übersichtlich untergliedert in Anwendungsbereiche, sei es Immunsystem, Energie- und Leistungsfähigkeit, Verdauung und Stoffwechsel, Zellschutz, Herz-Kreislauf, Muskeln, Gelenke, Knochen, Schlaf, Psyche etc. etc. Das ist also sehr, sehr übersichtlich. Und Simon, du kannst uns noch ein bisschen was zu der Firma an sich erzählen, weil das ist, ich finde, jedes Mal wieder erzählenswert und nicht ganz alltäglich, wie das da bei Natura Fit so aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Ich war tatsächlich gerade letzte Woche bei Caro und Uli. Das sind so mit die Gründer und Besitzer von Natura Fit. Und zusammen waren wir bei einem Triathlon, den die ja auch mit unterstützt haben als Namenssponsor. Und das zeigt eigentlich, also sie waren persönlich mit vor Ort, haben da nicht nur ein bisschen Geld gegeben, damit der Natura Fit auf dem Triathlon steht, sondern haben sich das Ganze auch mit Family angeguckt. Das heißt, die stehen voll dahinter, was sie machen. Und das, ja, finde ich super sympathisch. Und so wird eigentlich auch die Firma geführt. Und demnächst setzen wir uns auch zusammen und sprechen ein bisschen drüber, wie wir das nächste Jahr angehen wollen, weil die wollen im Triathlon mehr machen. Also so viel kann man schon mal sagen. Deswegen seid ihr gespannt. Und ich gebe euch noch ein Produkt mit, was ich im Herbst und Winter noch gerne nutze, und zwar das Immunpremium. Hört sich gut an. Ist alles Mögliche drin über Vitamin C und auch natürlich so Sachen wie Zink. Alles, was die Immunabwehr unterstützt. Und damit ihr da auch noch ein bisschen spart, haben wir auch einen kleinen Code dabei. Und den gibt euch Simon noch mit, bevor es dann in den REM-Block geht.
Und das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, Buddy Talk. Und damit gibt es 15% auf naturafit.de. Deckt euch da ein und kümmert euch darum, dass ihr jetzt nicht krank werdet. Simon, direkt wieder zurück zu dir in den REM-Block.
Jawohl. Oh, und wir starten hier mit China. Weihai. China ist das Besondere. Wir haben immer Freitag schon das Rennen. In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag. Und hier war die World Triathlon Championship Series am Start. Und das nicht unerfolgreich aus deutscher Sicht. Zuerst waren die Männer am Start und Henry Graf hat mal wieder abgeliefert. Ja, waren, ich würde sagen, spannendes Rennen. Ich habe es mir in der Früh dann auf der Rolle angeguckt. Und am Ende gewinnt Max Studer vor Henry und dritter wird der Amerikaner John Reed. Ansonsten war nur noch ein Deutscher am Start, und zwar Valle Wernz, auf Platz 25 gelandet. Bei den Frauen hat das Rennen gewonnen Beth Potter und hat sich damit in eine Prime Position auch geschoben, um beim Grand Final in Wollongong dann Cassane de Bourgogne anzugreifen. Das war jetzt quasi das letzte Rennen vor dem Grand Final. Und zweiter wurde Lisa Tertsch, auch wieder ein sehr gutes Rennen, nach ein bisschen schwierigen Vorrennen, würde ich sagen. Und erstes WTCS-Podium, Tanja Neubert auf Platz 3. Auch hier waren nur zwei Deutsche am Start, aber ja, vor allem aus Tanjas Sicht sehr, sehr erfolgreich. Und ja, gute Race-Action in China.
Und geraced wurde auch beim Ironman 70.3 in Augusta. Das Frauenrennen hat gewonnen Paula Findlay vor Grace Alexander und Lydia Russell. Bei den Männern gewinnt Jason West vor Ari Clow und Kevin McDonald. Magnus Männer wird Achter. Auch ein Langdistanzrennen gab es mit dem Ironman Chattanooga. Das gewinnt Rasmus Svenningsson vor Cameron Wirth und Trevor Foley. Flo Angert wird Sechster und Vincent Gröser Neunter. Das Frauenrennen gewinnt Anna Pavinger vor Jody Robertson und Danielle Fauteuil. So, damit haben wir unsere Pflichtaufgaben erfüllt. Ab in den spaßigen Teil. Tag in die Runde. Ich war jetzt 2-3 Wochen podcastmäßig raus, habe meine Stimme geschont und bin aber froh, dass ich heute dabei sein kann, weil ich habe ganz viele Fragen. Lasse, du bist untergetaucht. Erstmal willkommen zurück bei uns.
Ja, vielen Dank. Oh, das war nicht meine Intention, unterzutauchen, aber du hast recht. Man hat vielleicht nicht ganz so viel von mir gehört die letzte Zeit.
Aber es ist alles irgendwie im Lot, dir geht's gut, du bist an Ort und Stelle, wie du sein möchtest und alles im grünen Bereich?
Ja, absolut. Nee, mir geht's gut. Ja, vielleicht nicht ganz da, wo ich leistungsmäßig, also sportlich sein wollen würde, aber ja, auch das hat seine Gründe und bin mir sicher, da auch wieder hinzukommen, aber sonst geht es mir soweit sehr gut, ja.
Ja, da kommen wir gleich noch überall detailliert dazu, aber das Wichtigste erstmal, dass dir so an sich so gut geht und man sich keine Sorgen um dich machen muss.
Nein, absolut nicht. Sollte das jemand getan haben, dann bitte aufhören.
Sehr gut. Ja, wir haben ja, glaube ich, wirklich das letzte Mal hier im Podcast gesprochen nach deinem Rennen in Paris. Das war so ganz kurz danach. Da war das irgendwie so 3-4 Tage nach deiner Goldmedaille, haben wir genau noch gesprochen und seitdem eigentlich nicht mehr. Das ist jetzt ziemlich exakt genau ein Jahr her.
Ja, ist echt crazy, aber ja, wie du sagst, es ist über ein Jahr her. Ja, ich glaube, wir haben wirklich unmittelbar nach dem Rennen gesprochen. Ja, unvorstellbar, dass es schon wieder ein Jahr her ist, aber ja, so ist es.
Wenn du jetzt, ich frage anders, wie oft denkst du noch so an dieses Goldmedaillenthema, den Zieleinlauf, so dieses ganze Happening, also wie ist das noch so tagtäglich immer so in deinem Kopf und da und so ein ständiger Begleiter oder ist man so im Alltag mit anderen Dingen beschäftigt, dass das gar nicht mehr so auftaucht?
Ja, also es ist schon irgendwie, hat es schon noch seine Präsenz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jeden Tag irgendwie ja so sehr da ist, so, aber also ich denke halt auch schon noch sehr gern an die Zeit zurück. Also jetzt gar nicht mal irgendwie an den Erfolg oder so, sondern einfach, weil es auch eine mega tolle Zeit war da in Paris. Die Family vor Ort war, weil wir da echt cool gefeiert haben und weil es einfach ja irgendwie ein Höhepunkt der Karriere war. Von daher ist das schon nach wie vor präsent und wie gesagt, ich denke da immer noch gerne zurück und es ist halt auch ja super motivierend, gerade in so Zeiten, wo es vielleicht nicht super toll läuft. Ja, von daher, ja, es ist jetzt ein Jahr her, aber ist schon irgendwie noch was so da ist. Hier links neben mir hängt noch das Fahrrad, das ist jetzt zur Deko geworden. Also ein paar Erinnerungen habe ich ja auch noch davon. Von daher, ja, ploppt das immer mal wieder auf.
Aber wenn du sagst, du denkst da gerne dran zurück, wenn du jetzt daran denkst, welches Bild hast du so am meisten vor Augen? Man hat ja zu manchen Erinnerungen immer so 1-2 Bilder, die so am präsentesten sind. Wenn ich jetzt an irgendein Radrennen vor 1,5 Jahren denke, habe ich so ein Bild vor Augen, was irgendwie so präsent ist von diesem Tag. Was ist aus der ganzen Paris-Sache so präsent bei dir?
Also was ziemlich präsent ist, ist so die Feier danach. Also jetzt vor kurzem erst hat mir die Physiotherapeutin ein Bild geschickt von dem Abend, wo wir im Deutschen Haus, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele auf dem Bild sind, aber bestimmt so zwischen 8 und 12 Leuten. Also quasi das innere Team so für die letzte Vorbereitung. Also das ist noch so ein Bild, wo ich gerne da zurückdenke. Was auch noch präsent ist, so wie wir 4 von der Staffel irgendwie vorm Eiffelturm da auf dem Podest stehen. Das ist schon irgendwie auch was ja sehr Besonderes gewesen.
Sonst hast du da deinen Blick im Kopf, den du hattest vom Podest, oder siehst du dich da stehen?
Sowohl als auch. Also, ja, ich bisher waren mir Siegerehrungen nie so wichtig. Also, fast teilweise bei manchen Wettkämpfen lästig und auch so Pokale oder so waren mir nie wirklich wichtig oder meistens landen die dann in irgendeiner Kiste im Keller, aber das war schon irgendwie eine besondere Siegerehrung, wie wir da in Paris mitten in der City vor dem Eiffelturm stehen. Keine Ahnung, das hat sich irgendwie schon ins Gedächtnis eingebrannt.
Und der Vollständigkeit halber, die absolute Basisfrage, wo ist deine Goldmedaille?
Ja, tatsächlich in der Kiste und liegt in einem Schrank. Also, ja, also es hat
aber
sich
du,
nicht viel
aber
geändert.
Aber du weißt, du weißt noch, wo sie ist.
Ja, das schon. Aber auch das, also klar, es ist irgendwie was, eine besondere Trophäe so, aber und mir ist es, also ich will, also mir ist es auch wichtig, die zu behalten, so, also es soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber von dem Erfolg her ist mir die Trophäe nicht wirklich wichtig. Also ich finde es cool, das zu haben und es ist auch was sehr Besonderes und ich finde es super, dass es das gibt irgendwie, auch so als Erinnerungsstück, aber ich muss da jetzt nicht jeden Tag drauf gucken und ich will schon gar nicht, dass wenn Leute hier in meine Wohnung kommen, dass das irgendwie das Erste ist, was sie sehen und das Thema gleich darauf geht. Von daher, ja, liegt die im Schrank und das jetzt auch schon bei längerem. Ich habe immer gesagt, ja, die kriegt noch einen besonderen Platz, weil diese Frage ist wirklich die fast am häufigsten kommt, wo liegt die Medaille? Und dann war meistens meine Antwort, ja, ich muss noch überlegen, welchen besonderen Platz sie kriegt. Mittlerweile, glaube ich, wird sie da einfach liegen bleiben.
Du könntest sie so als Türklopfer machen. Oder so.
Ja, das Problem ist halt, sie ist halt auch ultra empfindlich, ne? Also das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Viele haben die ja auch oder ihre Medaille dann noch zurückgeschickt, so, weil die schon sehr gelitten haben. Daher wäre, glaube ich,
habe ich gar nicht mitbekommen.
Da ist doch der Lack überall so abgeblättert und so. Die sind ja so total. Die Legierung, also das sahen ja manche schon nach 3 Wochen katastrophal aus.
Ja, ich glaube, gerade die nass geworden sind, so, also die sahen echt schlimm aus. Und dann gab es irgendwie vom IOC die Möglichkeit, ein paar Monate nach den Spielen die Medaillen umzutauschen. Aber das ist natürlich. Also, was war.
Ja. Kann man so eine Mail, so eine Massenmail, so
hey, ja, tatsächlich schon.
Wie so Rücklauf, wie wenn irgendwie ein Fahrrad kaputt ist und man es umtauschen kann.
Eigentlich voll entwürdigend, oder? Also so einfach umtauschen. Ich will mal den Goldmedaille gerne umtauschen. Die Kacke.
Tatsächlich war das wirklich so, wie wenn irgendwie im Supermarkt ein Lebensmittel verseucht war. Wir rufen alles zurück. Und also ich hatte das Glück, dass meine gut aussieht nach wie vor, aber für viele, wo die echt gelitten hat, die Medaille, ist dann halt auch schwierig, weil klar hast du dann eine niegelnagelneue Medaille, aber es ist halt nicht die du in Paris bekommen hast, so, ne? Also.
Achso, die wird dann wird nicht aufbereitet, sondern kriegst ein direkt neues Ding.
Genau, ja.
Also ich glaube, da wäre ich auch, da hätte ich auch ein, zwei schlaflose Nächte, ob ich das machen würde oder nicht.
Ja, ist noch ein Luxusproblem
im Ende, ne?
Ja. Simon, keine Angst. Ich die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem kommt.
Wer weiß. Ja, wenn jetzt vielleicht noch irgendwie, es kommt noch. Jede Spiele kommen noch irgendwelche neuen Sportarten dazu. Vielleicht kommt da noch was, wo ich vielleicht doch noch triumphieren kann.
Ich habe also ja auch Drohne fliegen oder so.
Genau, ich habe ja auch gesagt, nur vielleicht. Also da ist ja noch eine gewisse Restwahrscheinlichkeit da.
Eben, also es ist die Hoffnung ist noch da. Ich warte nur noch auf meine richtige Sportart. Aber schauen wir mal, vielleicht kommt da noch was. Lasse. wo fangen wir da jetzt an? Was hat sich seitdem getan? Um das systematisch aufzudröseln. Erstmal, du hast vorhin erzählt oder kurz gesagt, du bist leistungsmäßig nicht da, wo du gerade sein möchtest. Und das hat ja ein gesundheitliches Thema. Du warst nach den Spielen dann irgendwie relativ zeitig mal verletzt oder es stand irgendwie so eine OP im Raum. Und das hat so ein bisschen, glaube ich, dein letztes Jahr auch so ein bisschen mitbestimmt. Hol uns mal da ganz kurz ab, wie es sportlich, gesundheitlich nach den Spielen dann da weiterging.
Ja, tatsächlich kam echt ziemlich zügig nach diesem sehr hohen Hoch schnell die Realität zurück. Und ja, wenige Wochen nach Paris hatte ich Diagnose, ein Ödem im Knochen in der Ferse zu haben. Das heißt, da wusste ich eigentlich schon, okay, wahrscheinlich ist die Saison jetzt hier beendet. Ich hatte das schon mal 2 Jahre davor. Also das ist ja eine Problematik, die mich schon ein bisschen begleitet hat, die Jahre davor.
Der gleiche Fuß.
Der gleiche Fuß, ja. Ich habe oder hatte links so eine, also viele werden das, denke ich, die den Podcast hören, kennen. Haklundferse heißt das. Also musste das jetzt ja in letzter Zeit schon häufig erklären. Die einen wissen direkt, ah ja, habe ich auch oder kenne ich. Und die anderen sagen, oh, noch nie gehört. Das ist quasi das, wenn das Fersenbein so ein bisschen nach hinten raussteht und der Knochen quasi dauerhaft da an die Achillessehne drückt. Also das ist ja nichts Ungewöhnliches, das habe ich auch seit Geburt. Aber gerade wenn man viel läuft und viel Druck da auf die Sehne kommt, ist halt ein bisschen wenig Platz da. Und bei mir hat es dann halt ja dann irgendwann vermehrt dazu geführt, dass zu viel Druck auf das Fersenbein, also auf den Knochen war und sich da mal so ein ja, ein schmerzhaftes Ödem im Endeffekt gebildet hat. Und ja, dann war so ein bisschen die Frage, weil das halt dann schon wieder war und schon wieder recht doll. Dann kam vom Verbandarzt so ein bisschen, ja, mal der Vorschlag, oder das heißt Vorschlag, aber zumindest die Option in den Raum, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, das mal operativ anzugehen. Und das war natürlich schon irgendwie, wo ich auch erstmal schlucken musste. So, irgendwie gerade noch in Paris die Goldmedaille gewonnen und jetzt eventuell eine bevorstehende OP. Und ja, da habe ich dann schon auch echt lange drüber nachgedacht. Die andere Option wäre halt, das wieder verheilen zu lassen. Also einige Wochen nicht laufen und dann langsam wieder einzusteigen. So wie ich es zuvor auch schon mal gemacht habe. Aber dann, ja, kann einem halt niemand sagen, kommt das nochmal wieder? Wann kommt das wieder? Ich war halt schon davor, also auch in der Vorbereitung auf Paris schon sehr vorsichtig, weil ich ja von der Problematik wusste. Und trotzdem kam es halt so doll wieder. Und das war dann am Ende für mich auch der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, ich glaube, es ist sinnvoller, das mal operieren zu lassen. Und dann, ja, lag ich tatsächlich ich glaube, 2 Monate nach Paris dann schon unter Messer und ja, hab das quasi ja die Ferse operieren lassen.
Aber hattest du damals schon einen Ausblick, wie lange dich das begleiten wird? Oder gab es einen Zeitplan zum Zeitpunkt der OP oder ist das dann sehr ungewiss damit?
Ja, das konnte keiner sagen. Also man konnte mir so ungefähr sagen, ab wann ich wieder gehen kann und ab wann Lauftraining wahrscheinlich wieder möglich sein wird. Aber ja, wie das genau verläuft, konnte keiner so genau sagen. Aber irgendwie hatte ich dieses Bauchgefühl, wenn ich jetzt noch mal langfristig angreifen will und auch wieder zurück zur Weltspitze kommen will, ist das so der einzige Weg, weil ja, am Ende hatte ich halt nur einige, die mich so ein bisschen beraten haben und mir Erfahrung sagen konnten. Aber diese Fälle sind natürlich auch dann immer so individuell, dass einem keiner sagen kann, das und das wird passieren, wenn du die OP machst und das wird passieren, wenn du sie nicht machst. Und du wirst entweder so lange brauchen oder so. Also ja, es gab halt nur so ein paar Erfahrungswerte quasi. Und vom Gefühl her. Ja, also ich hatte das Gefühl, dass wenn ich es nicht mache, dass es irgendwann wiederkommen wird. Und dass das ja auf Dauer nicht gut, also nicht klappen wird. Und darum war für mich dann klar, okay, egal wie lange das jetzt dauert, ist es langfristig der richtige Weg.
Ja, Lasse, hättest du mal mich gefragt, ich hatte das Problem auch. Ich wurde nicht operiert, weil ich mit Cortison vorher behandelt wurde und man muss Cortison frei, oder der Arzt hätte es nur gemacht, wenn man kein Cortison mehr im Körper hat. Und deswegen habe ich dann noch 8 Wochen gewartet. Aber ich kann es voll nachvollziehen, wenn man diesen ganzen Scheiß, ich hatte das ja auch über Jahre hinweg, dass man irgendwann dann einfach keinen Bock mehr hat und sagt, ey, okay, das ist jetzt hier die Lösung, weil alles andere ist halt einfach Kacke. Also so dieses morgens aufstehen, alles tut weh und ich glaube, also so langfristig ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, aber es ist halt dann auch, ich meine, ich weiß es noch so, mir gegenüber wurde immer so kommuniziert, so ein halbes Jahr muss man schon damit rechnen, dass es dauert, bis wieder alles so parat ist, also bis man dann wirklich wieder in einem normalen Trainingsprozess drin ist, also so auf einem guten Niveau, also jetzt nicht anfangen mit Laufen, sondern dann halt schon wieder die typischen 60, 70, 80 Kilometer. Aber ich meine, klar, da ist Achillessehne alles, ne? Das ist halt auch eine Scheißstelle, wo man besser keine Probleme hat.
Ja, wie du sagst, ist echt eine doofe Stelle. ja, also ich bereue es auch nicht. Ich habe auch mal, ein anderer Profi hat mich vor kurzem mal darauf angesprochen. Er meinte auch, er hätte eine ähnliche Problematik gehabt, auch nach so einem karriereverändernden Erfolg. Und er hat auch gesagt, er hat es nicht machen lassen, weil er auch so ein bisschen, ja, diese Erfolgswelle erstmal reiten wollte. Und das, ja, ist ja auch irgendwo eine finanzielle Aussicht, sag ich mal, nach einem Olympiasieg erstmal zu sagen, oh, ich nehme jetzt erstmal alles mit, was geht. Und tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt dann erst darüber nachgedacht, hey, das stimmt, das hatte ich so gar nicht gedacht. Und dann habe ich aber eigentlich gemerkt, ey, ich finde eigentlich gut, dass das für mich jetzt kein ausschlaggebender Punkt war, zu sagen, ey, ich will jetzt erstmal ein bisschen Kohle machen, sondern dass am Ende meine Entscheidung wirklich, ja, davon abhing, was ich glaube, was aus sportlicher Sicht langfristig sinnvoll ist. Also kann ich ja immer noch nicht sagen, ob das wirklich so kommt, aber am Ende glaube ich, ja, mit der Vorgeschichte und so war das schon sinnvoll, das auch zu dem Zeitpunkt zu machen, auch wenn es auch mental natürlich hart war. Ja, sag ich mal, bei Olympia zu gewinnen und 2 Monate später liege ich im Krankenhaus erstmal 3 Tage und gehe da mit Krücken raus.
Aber wie ist jetzt der aktuelle Stand? So, ich meine, die OP ist ja dann wahrscheinlich jetzt sich jetzt? Im Oktober war es dann? 2 Monate später hast du
Ja,
gesagt, zwei
genau.
und
Ja, 9. Oktober war das ja, ziemlich ein Jahr her. Ja, also was die Ferse angeht, richtig gut. Also
ja.
auch viel besser als vor OP. Auch was die Belastbarkeit angeht, ich kann echt wieder gut trainieren. Dieses, wie du sagst, morgens aufstehen und erstmal die ersten Schritte zum Klo sind richtig unangenehm, ist auch gar nicht mehr. Also das schon echt gut. Ist halt die Frage, ob es jetzt auf ewig so bleibt, aber jetzt mal nur abgesehen von, wie ist so das Gefühl in der Ferse, das ist schon echt gut.
Ja, das ist ja die Hauptsache, ne? Aber wann warst du denn wieder voll im Trainingsprozess drin?
Naja, wie gesagt, also das war auch schon erstmal mental so ein bisschen Downer, aber so nach der OP war ich echt ultra motiviert, so zu sagen, okay, jetzt bin ich auf Null und jetzt habe ich auch echt Bock, dass es wieder losgeht, so. Also ich war 3 Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus bin, also ich war noch 2 Tage, 3 Tage im Krankenhaus und dann war ich tatsächlich bei meinen Eltern zu Hause, weil ich war ja auch sehr immobil auf Krücken unterwegs, konnte mir ja nicht mal ein Glas Wasser holen, so. Aber ich war schon, ja, das waren nur 5, 6 Tage nach der OP, war ich schon im Fitnessstudio und habe mich wieder
Handkurbel.
bewegt. Genau, Handkurbel und da halt auch
Bankdrücken.
Oberkörperkraft, so
Ja.
alles, was so ging, also einfach weil mir auch die Decke auf den Kopf fiel und weil ich halt Bock hatte, wieder anzufangen. Ja, ich habe dann tatsächlich auch noch ein bisschen Urlaub gemacht, weil ja, die Zeit vor Paris halt schon echt stressig war, auch mit der Quali-Zeit und so. Und ich habe dann auch gemerkt, ey, eigentlich habe ich die letzten 14 Jahre nie wirklich Urlaub gemacht. Also eigentlich immer nur, ja, kommen wir mal 2 Wochen Saisonpause und dann geht's weiter. Und dann Genau. Um dann nicht gleich wieder in diesen Trott zu kommen, habe ich auch nochmal ein bisschen Urlaub gemacht in der Sonne mit meiner Freundin. Und dann ging es eigentlich so Stück für Stück wieder los. Als die Fäden raus waren, durfte ich auch wieder schwimmen. Das war halt sehr cool. Radfahren ging auch recht schnell. Ich habe erst zum Anfang so alte Radschuhe genommen, wo ich die Ferse rausgeschnitten habe, damit da noch nicht so viel Druck drauf kommt. Aber ich konnte relativ früh auch schon wieder mit dem Radfahren anfangen.
Das sind die ganzen Hagel und Opfer, die haben ja alle immer Schuhe, auch Laufschuhe. Dann irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht, schneidest du auch hinten die Hauptschuhe auf, damit es nicht noch extra reindrückt.
Ja, genau. So war das bei mir dann am Anfang zumindest auch mit den Radschuhen. Ja, und ich konnte echt viel im Kraftraum machen. Und was Laufvorbereitung, die ging halt auch erstmal im Kraftraum los. Also meine Wade war halt wirklich ja, vielleicht ein Drittel von der rechten Wade dann, weil ich halt 2 Wochen so eine Schiene anhatte und dann nochmal 2 Wochen so ein Walker, so ein Wakoped. Also die ist sehr dünn geworden und dann musste ich halt erstmal gucken, dass ich das Kraftniveau wieder auf rechts angleiche. Also habe viele einsame Stunden im Kraftraum dann verbracht tatsächlich, um da wieder ein bisschen Kraft reinzukriegen. Und ja, dann habe ich eigentlich schon, wann war das? Dann November echt wieder durchgezogen. Habe viel Wasser gemacht, viel geschwommen, viel Aquajogging, ich konnte Radfahren. Und habe halt ganz viel auch im Kraftraum gemacht. Also 3-mal die Woche hatte ich Krafttraining und habe da auch echt dann gut durchgezogen. Und ja, so die ersten Laufversuche waren im Dezember auf dem Alter G, also auf so einem Laufband, was einen so ein bisschen dieses Körpergewicht nimmt. Das hat ehrlicherweise nicht geklappt. Dann war erstmal Weihnachten und habe ich es im Januar nochmal probiert und da ging es dann auch ganz gut, aber das waren dann so Sachen wie 8 mal eine Minute laufen, ne? Also wirklich bei null wieder gestartet. Und so habe ich das langsam aufgebaut. Ich glaube, meinen ersten Dauerlauf, das waren so 30 Minuten, den habe ich dann erst im Trainingslager in Namibia gemacht, im Februar. Also
Boah,
ist,
krass, das ist
ja.
schon, also die Laufpause war schon richtig lang dann.
Ja, schon. Also die Sache ist halt, bei der OP wird die Sehne eigentlich kaum verletzt. Also die wird so ein bisschen zur Seite genommen und dann wird der Knochen abgeschliffen. Die Sehne wird so ein bisschen geglättet, aber eigentlich wird damit nix groß gemacht, was halt für die Reha-Phase deutlich verkürzt. Aber man muss halt sehen, da war halt kein bisschen Zug auf der Sehne über 4, 5 Wochen. Und dann muss man halt super vorsichtig sein, das wieder ganz langsam aufzubauen. Und da habe ich mir halt auch gesagt, zusammen mit meinem Physio dann auch, lieber jetzt mehr Zeit nehmen und dann ist es einmal vernünftig, als da irgendwas übereilen und zu sagen, ey, ich muss irgendwie Anfang des Jahres schon wieder Wettkämpfe machen. Ja, darum haben wir uns die Zeit auch genommen, aber es hat halt auch einige Zeit gedauert dann, ja.
Ich hätte noch eine Frage zu dem mentalen Downer, von dem du gesprochen hast. War das eher ein Downer, weil du das Gefühl hattest, boah, jetzt verpasse ich so diesen ganzen Gold-Hype nach Paris, jetzt bin ich Olympiasieger und könnte jetzt alles mitnehmen und irgendwie viele Erlebnisse und Rennen und was weiß ich, was da alles kommt? War das eher deswegen oder einfach so grundsätzlich allgemein hatte gar nicht so diesen, du hast gar nicht so diese Post Olympia-FOMO.
Nee, FOMO eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich bin auch generell ein Athlet, der das nicht so stark hat. Ja, zum einen ist halt einiges abgefallen generell nach Olympia. Ich hatte es ja kurz schon angesprochen. Das ist halt echt eine super stressige Phase, die 3 Jahre davor. Also die Quali geht ja quasi 3 Jahre vor den Spielen schon los und dann ist eigentlich jedes Rennen zählt. Jedes Rennen musst du dich eigentlich durchsetzen gegen, ja, zum einen die innerdeutsche Konkurrenz und zum anderen halt auch, um in diesem Ranking weit genug vorne zu sein. Und ja, als das dann alles vorbei war, auch diese sehr überfordernden Tage in Paris, nachdem wir die Medaille da gewonnen haben und man dann irgendwie zu Hause alleine sitzt mit der Diagnose, ja, die Saison ist vorbei. Das war dann schon, ja, auch in gewisser Weise ein bisschen überfordernd und da fällt halt sehr viel ab. Und es ist halt so ein bisschen, ja, die Perspektive ist auch irgendwie weg. Also die letzten Jahre bereitest du dich auf ein Highlight vor und das ist dann halt auf einmal vorbei. So, und auf einmal sitzt du ganz alleine zu Hause und weißt eigentlich gar nicht so genau, wie es weitergeht. Und das war so ein bisschen das, ja, wo ich auch ein bisschen gestruggelt habe dann. Und als ich dann aber irgendwie einen Plan hatte und wusste, okay, wir ziehen das jetzt durch mit der OP, danach geht's in die Reha, oder danach ist noch ein bisschen Urlaub, danach geht's in die Reha und dann baue ich das langsam wieder auf. Da hatte ich irgendwie dann auch wieder einen Antrieb und wusste, wie es weitergeht, aber gerade so diese Phase, das Highlight ist vorbei, ich weiß, dass es gerade nicht so gut aussieht, das war irgendwie schon, ja, wo ich auch so ein bisschen verloren dann war irgendwie.
Und was hat dir dann in der Reha den großen Antrieb gegeben? Weil es gab ja dann immer noch kein neues Ziel oder sowas wahrscheinlich. Es war immer von der Gesamtsituation, die war ja irgendwo unverändert, auch schon während der Reha, da, auch noch während der Reha. Was war da so dein treibender Antrieb?
Ja, dieses Zurückkommen, wieder dahin zu kommen, wo ich war. Also es war weniger ein konkretes Ziel als vielmehr, in der Reha ist halt auch das Coole, man macht echt Fortschritte. Also man sieht relativ schnell von einer Woche zur anderen, ey, jetzt letzte Woche konnte ich noch kaum gehen, jetzt kann ich 4, 5 Schritte machen und vernünftig abrollen. Und die Woche danach kann ich schon 3 Kilo Hanteln in die Hand nehmen und damit gehen. So, also das war schon irgendwie dann einfach ein sehr motivierender Prozess, so. Also gar nicht mal zu sagen, ah, ich habe jetzt das Highlight XY, wo ich darauf hinarbeite, sondern vielmehr, ich will jetzt wieder dahin zurück, wo ich war und ich will jetzt wieder laufen können und das war das, was mich da sehr angetrieben hat dann in der Zeit.
Krass, aber sowas motiviert dich? Also ich hätte ja dann immer noch gesehen, so 3 Kilo, ey, fuck, ich muss 30 machen. Jetzt ist zwar irgendwie der Prozess von irgendwie 2 auf 3 Kilo, der ist natürlich da, ne? Und so muss man das natürlich sehen. Aber es ist halt trotzdem noch, also ich meine, man ist ja dann gerade mal überlebensfähig, ne? Also du schaffst es, im schlimmsten Fall musst du noch mit Krücken von einem Gerät zum anderen und da irgendwie mit Therabändern irgendwas machen, irgendwelche Übungen, die dich ziemlich schnell überfordern. Boah, ich fand das, wenn ich es in so einer Reha war, dann bist du ja meist gefühlt auch immer so 5, 6 Stunden dann da. Und dann kommst du irgendwie nach Hause und was hast du heute gemacht? Ja, ich habe mit 2 Kilo Bankdrücken gemacht und mit einem Theraband irgendwie hier ein bisschen aufgedreht. Und das hat mich schon total überfordert. Ja, also es ist komplett anders wahrgenommen.
Tatsächlich schon, ja. Also ich fand das auch geil, dahin zu, also zu diese dieses Krafttraining zu machen und jeden kleinen Fortschritt zu feiern. Also es hat irgendwann stagniert. Ich sag mal gerade so im Sommer, als ich dann gemerkt habe, boah, ich bin ja noch meilenweit entfernt von dem, wo ich letztes Jahr war. Und ich habe so hart und viel gearbeitet und man sieht gar nichts davon. Also da habe ich dann auch noch mal so ein paar Zweifel gehabt, aber über den Winter, ja, weiß ich auch nicht warum, aber das fand ich, da war ich echt richtig motiviert. Und ja, ich glaube, das waren diese kleinen Fortschritte, die mich immer so am Ball gehalten haben und ich fand's, rückblickend war das irgendwie eine coole Zeit.
Aber bist du nervös geworden, als die Rennen losgegangen sind? Als er es gesagt hat, hier, ich weiß nicht, erstes Rennen, was war jetzt Abu Dhabi? Obwohl Abu Dhabi ist ja super früh irgendwie. Was ist dann das erste Rennen im Mai, so Yokohama? Bist du da irgendwie, dass du dann in dem Moment auch gern dabei gewesen wärst und es dich dann doch auch genervt hat? Also ich meine, wenn du irgendwie, weißt du, so Weihnachten ist ja eh so eine Zeit, auch wenn man jetzt nicht verletzt ist, so im Trainingsprozess, das macht eigentlich am meisten Spaß, weil das Ziel, wo es hart wird, das dauert noch. Du bist jetzt auch nicht so extrem, extrem gefordert und du träumst ja irgendwie noch. Also du hast noch, das ist noch die Phase, wo das Training immer besser läuft bis März, wo du immer positiver bist und dann Tag der Abrechnung kann ja schon auch einiges verändern in beide Richtungen. Und so ist es ja auch in so einem Reha-Prozess, also so Um Weihnachten sind gefühlt alle noch zu Hause, irgendwie niemand, oder gehen dann erst für die Trainingslager los, du hast eine Trainingsgruppe um dich rum, aber dann irgendwann machen alle Rennen oder fahren ins Trainingslager und man selber ist halt zu Hause und darf dann nicht mitspielen.
Da habe ich mich halt ganz klar von vornherein darauf eingestellt, dass die ersten Rennen definitiv nicht gehen werden. Und von daher war das auch so erstmal okay für mich. Was dann echt so ein bisschen schwierig war, als ich dann mein erstes Rennen machen konnte, endlich.
Was war das? Hamburg?
Wels hast du gemacht,
Nee,
oder?
ein Europacup in Wels, genau. Und ja, eigentlich war ich halt super happy, wie alles lief. Ich konnte immer mehr machen, ganz langsame Steigerung, aber nie einen Rückschritt. Also ich hatte nie, dass ich irgendwie gesagt habe, boah, jetzt tut's doch noch mal weh, wir müssen eine Woche gar, ich kann nicht laufen für die Woche, sondern wir haben das echt super langsam aufgebaut. Ich konnte vor Welst, vor dem Europacup auch schon die ersten schnelleren Läufe machen und ich war topfit. Das war halt auch, was ich gemerkt habe, fit zu werden. Ist gar nicht das Problem, weil ich konnte echt super viel Radfahren. Ich konnte viel so Ersatztraining fürs Laufen machen und ich konnte ausreichend laufen, sage ich mal. Also ich denke so in der Vorbereitung auf Wels war ich so dreimal die Woche laufen und konnte, wie gesagt, auch schon ein paar schnellere Schritte machen. Und dann, ja, bin ich da am Start, hochmotiviert, wusste, das wird jetzt nicht das beste Rennen, aber irgendwie mal wieder ein bisschen vorne mitmischen wäre schon cool. Ich glaube, ich bin da Vierter aus dem Wasser gekommen, war dann beim Radfahren gut dabei. Dann war es so ein typischer Europacup. Alles fährt irgendwie, also ein sehr leichter Radkurs und die große erste Radgruppe steigt zusammen vom Rad. Und dann gehe ich auf die Laufstrecke und bleib halt stehen. So, und werde, glaube ich, also ich weiß noch, dass ich langsamer gelaufen bin als die schnellste Frau. Und da habe ich dann halt schon irgendwie gedacht, boah, das war jetzt schon ein heftiger Realitätscheck hier. Ich weiß, dass ich lange verletzt war, aber ich habe super viel gemacht über den Winter, habe echt hart gearbeitet, kann ja auch schon wieder laufen, aber bin halt einfach noch sau langsam.
Aber zum Vergleich, was bist du da so an Kilometern gelaufen, dass man es das mal so einschätzen kann?
Ja, also ich denke, die längste Woche waren mal so 40 Kilometer. Aber ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht genau, wie viele Wochen ich da schon so gelaufen bin. Also eher so 30, 40 Kilometer. Immer
Und
einen Tag laufen, einen Tag nicht laufen. Also ich brauchte immer noch diesen einen Pausentag. Aber ich wusste, dass es auf jeden Fall schon geht, 5 Kilometer Wettkampftempo zu vertragen, orthopädisch. Ja.
so zum Vergleich, dein Normalzustand und Normalumfang, bei wie viel Kilometer war der so? Also, weil wenn der jetzt der Normalumfang da auch 30 Kilometer ist, dann könnte man ja wirklich sagen, oh Scheiße. Aber der wird ja davor schon ein bisschen, also ich weiß ja, dass du jetzt noch nie so die 100 Kilometer Umfänge weggeschrubbt hast, aber ein bisschen höher war es davor ja schon auch dein normaler Trainingsumfang.
Ja. Also ich denke mal, so das Doppelte wäre ich schon gelaufen, wäre jetzt keine
Ja.
OP gewesen. Aber ja, man redet sich ja dann auch so ein bisschen ein, ah ja, das Aquajoggen zählt genauso viel. Und vielleicht ist das bei einigen auch so, aber ich bin mal da, heftig da erstmal auf die Schnauze geflogen. Und klar, dann sagen halt auch im Nachhinein alle, ja, es ist ja verständlich und du hattest auch eine OP. Aber erstmal ist man halt, also. Das habe ich auch nicht geschafft abzustellen. Erstmal war ich voll enttäuscht halt.
Aber lass ja,
Boah.
ich bin kein Profisportler, aber ich weiß auch ganz genau, wie dieses vorm Rennen sagt ja jeder, ja, du bist ja fit und das wird, du bist fit und wir haben ja gut gearbeitet. Danach sagt jeder, ja, aber du musst ja auch Geduld haben, es braucht ja alles Zeit, ne? Egal wie man es dreht und wendet, reden dir alle immer so zu, wie du es hören willst, ne?
Ja, aber
Ja. Ist ja auch gut so am Ende, aber ja, ich brauchte dann, also 2 Tage war ich dann schon erstmal enttäuscht und dachte, boah, so viel harte Arbeit und jetzt habe ich nicht mal Punkte mitgenommen hier.
Ich meine, das Problem ist, man denkt halt immer so, ja, Europacup, so von der Sicht von außen, da sind doch keine guten Leute am Start. Also die habe ich doch alle im Griff. Und normalerweise, wenn du fit bist und in der Form von den Jahren davor, da hattest du die ja auch im Griff. Aber man muss auch ehrlich sagen, die werden auch immer schneller und besser. Und ich weiß es selber noch, wo ich 2023 bin ich auch noch so 4, 5 Europacups gestartet, war dort immer am Podium auch meistens und bin dann durch ins WTCS. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich dafür nicht anstrengen musste. Also die sind schon auch alle echt gut dort. Vor allem die Jüngeren haben halt richtig Bock, sich auch da zu beweisen. Und dafür, wie viel mediale Aufmerksamkeit das hat, so ein Europacup, das kriegt man ja in der Außenwahrnehmung kaum mit. Also wenn es mal einen Livestream gibt, dann ist schon echt geil. Wenn da ein Typ Bilder macht vor Ort und du danach noch
Ja,
ein Bild
aber
posten kannst, dann bist du überglücklich.
Europacup-Livestream ist auch im Gameboy gefilmt, ne?
Ja. Ja, manchmal leider ja.
Mit dem
Aber
Handy.
die Jungs und Mädels dort, die haben ja richtig was drauf. Und wenn du halt noch nicht bei 100%, sondern nur bei 95 bist, dann kann es halt mal ganz schnell ein 30. Platz sein. So. Also muss man halt ehrlich sagen, das ist dann auch harte Realität. Aber ja, hast du dann irgendwas verändert aufgrund dessen oder hast du dich erstmal nicht beirren lassen, bist den Weg weiter so gegangen?
Vielleicht noch als Ergänzung dazu, ich war jetzt auch gar nicht so von der Platzierung so enttäuscht, sondern auch, dass ich halt so viel langsamer gelaufen bin, als ich jetzt normaler gelaufen wäre. Also, weiß nicht, um das so ein bisschen einzuordnen, ich sag mal, wenn ich, also das Jahr davor noch in Topform, wäre ich irgendwie eine 14:30 gerannt in einem Triathlon. Und jetzt waren es halt deutlich über 16 Minuten, ne? Also, das war also für mich so der Hauptgrund, wo ich dachte, boah, das ist schon noch ein echt weiter Weg. ja, und dann, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja, groß beirren lassen habe ich mich davon nicht. Also ich habe ja gemerkt, ja, das ist noch ein guter Weg vor mir, so, also weiter geht's. Also, wie gesagt, es war ja irgendwo auch zu erklären. Und der Hauptgrund, warum ich dieses Rennen gemacht habe, war ja, um so ein bisschen zu sehen, wo stehe ich. Das habe ich danach, oder ja, konnte ich dann ja sehen, wo ich stehe. Und zwar noch nicht da, wo ich gerne würde. Und dann, ja, ging der Aufbau so weiter. Was halt ein Riesensieg war von diesem Rennen. Und das war irgendwie das, was ich auch dann, sage ich mal, mit 2 Tagen Abstand auch sehr positiv bewerten konnte, ist, dass ich auch nach dem Rennen keinerlei orthopädische Probleme hatte. Also dass ich sagen konnte, hey, ich kann wieder einen ganzen Triathlon machen. Und das war schon auch irgendwo ein großer Schritt für mich.
Simon führt gerade irgendwie Gespräche mit irgendjemandem anderen. Jan, wie war
Ich muss kurz
dann
hier
so das war?
umziehen.
Ja, wir lassen dich mal schon umziehen. Wie war dann das weitere Vorgehen, was den Ausblick betrifft? War dann klar, okay, wir hangeln uns Stück für Stück irgendwie dann von Europacup zum Weltcup und gucken mal dann irgendwann in die Serie reinzukommen? Oder gab es gleich, um mal vorwegzugreifen, das langfristige Ziel, ey, wir machen dieses Jahr noch eine Mitteldistanz. Ab wann gab es ein langfristiges, konkretes Ziel, was irgendwo als Leuchtturm am Ende der Straße irgendwie stand, um irgendwie einen Horizont zu haben?
Oh, da sind wir noch weit von entfernt.
Okay, dann
Also die ganze,
fahre fort.
ja, die ganze Saison stand eigentlich im Zeichen davon, wir probieren Sachen aus. Wenn die klappen, probieren wir das nächste aus. Für mich auch tatsächlich was super Schwieriges, weil ich bin ein Athlet, der sehr gerne plant. Ich weiß gerne, was wann kommt, aber das war halt dieses Jahr schwierig. Also wir haben uns so ein bisschen von Wettkampf zu Wettkampf gehangelt. Wenn der eine klappt, können wir den nächsten machen. So war so ein bisschen der Plan.
War euer Vorgehen auch so, ihr habt im Training geguckt, wie ist die Lage? Ah, okay, oh, könnten wir nächste Woche was machen, wo kommen wir noch rein? War das auch dann so
Nee,
viel
das
so
auch nicht.
Trial and
Also
Error oder?
ein bisschen Vorplan war schon, weil auch, ja, auf kurze Distanz ist ja auch immer so super schwierig, kurzfristig in irgendwelche Rennen reinzukommen. Also wir haben schon vorher abgeschätzt, ja, könnte das klappen. Und wenn das im Training alles gut war, dann haben wir den Wettkampf so auch durchgezogen. Und nach dem Wettkampf war dann aber erstmal wieder so ein bisschen Evaluierungsphase, geguckt, hat das orthopädisch so funktioniert. Zum Beispiel in Wales bin ich auch noch mit Trainingsschuhen gelaufen, weil die einfach ein bisschen stabiler sind für mich. Und dann, ja, gerade, also meine Erfahrung ist, dass Carbon-Schuhe orthopädisch halt auch bisschen belastender sind als so ein stabiler, schöner Trainingsschuh. Und das ist auch so, ja, das Credo, sage ich mal, von unserem Verbandsarzt. Darum war, sage ich mal, Wels, okay, ich kann Triathlon in Trainingsschuhen machen. Dann wäre der nächste Schritt, wir machen so eine Sprintdistanz mal mit Race-Schuhen, mit schnellen Schuhen. Und so haben wir uns so ein bisschen vorgehangelt. Und das nächste Rennen war dann tatsächlich Hamburg, WTCS schon. Da habe ich eine Einladung gekriegt vom Weltverband. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann nehme ich die jetzt auch. Und dann kann ich mal sehen, wie ich so zur Weltspitze stehe. Die Meldung war, glaube ich, unmittelbar nach Wels oder sogar schon davor. Von daher, ja. Ich hatte mich dann nach Wels recht schnell wieder gefangen und gesagt, ja komm, es sind ja noch ein paar Wochen hin. Wir probieren das jetzt mal mit Hamburg aus. Und dann war das, glaube ich, schon das nächste Rennen.
Warst du von der Weltrangliste gar nicht mehr so platziert, dass du da in die Rennreihen gekommen wärst?
Nee, nee, nee. Also nicht, das geht echt immer super schnell. Ich war jetzt halt auch 2024 war jetzt nicht mein erfolgreichstes Jahr. Klingt komisch, aber bis auf die Goldmedaille mit der Staffel waren jetzt nicht so viele gute Rennen dabei. Und nach Paris war dann für mich ja auch Schluss. Also ich habe ja quasi eine ganze zweite Saisonhälfte nicht mitgenommen, wo ich hätte Punkte sammeln können. Das heißt, ich bin da, ja, also eigentlich innerhalb von einem Jahr kannst du in der Weltrangliste ziemlich abstürzen auf der Kurzdistanz. Und das war dann tatsächlich bei mir der Fall. Aber genau, über so eine Invitation durfte ich dann in Hamburg starten und da habe ich gesagt, gut, dann nehme ich das jetzt auch mit. Bei einem richtig guten Rennen wäre ich halt auch in der Weltrangliste recht schnell wieder oben gewesen und dann habe ich gesagt, ja, die Chance, die ergreife ich jetzt mal.
Ja, das geht echt immer super schnell. Also dadurch, dass die Punkte ja gedrittelt werden von den Rennen, wenn die über ein Jahr zurück sind, für die Zuhörer vielleicht, die es noch nicht wissen, fällt man da echt relativ schnell runter, wenn man keine aktuellen Rennen da in der Wertung drin hat. Und dafür muss man eben auch sagen, wenn man wieder punktet, dann geht es auch wieder schnell hoch. Also das ist ja so sehr leistungsbezogenes Prinzip. Und es ist eigentlich wie beim Preisgeld, so kann man sich ganz gut merken. Die vorderen Plätze bekommen extrem viel und danach wird es schnell weniger. Also es ist eigentlich genauso wie bei den Punkten, weil dadurch, dass es, ich glaube, 7,5% pro Platz gehen die Punkte runter. Deswegen wird es halt super schnell weniger. Aber ja, ist dann sehr ehrlich.
Ja, aber dann
Gut, aber
wäre ja,
lassen.
aber noch von, was war, 23 warst du doch auf dem Podest beim Final. Das ist ja dann noch ein Drittel drin, dass das trotzdem dann so krass abrutscht.
Ja, also ich glaube, ich war Ende Saison 23 noch 14. in der Welt oder 13. oder so. Und halt dann 25 schon so weit hinten, dass ich nicht mal mehr in die Listen komme. Aber man muss halt auch dazu sagen, Hamburg, da stehen die 55 Besten der Welt am Start, ne? Also ich weiß jetzt nicht genau meine Platzierung, aber du musst schon auch echt gut gerankt sein, um in Hamburg starten zu können.
Ja, WTS muss eigentlich mindestens in den Top 100 sein, dass du eine Chance hast, überhaupt auf die Liste zu kommen. Klar gibt es dann noch mal Nationen, wo mehr als 5 Leute irgendwie in den Top 100 sind. Aber das ist eigentlich auch nur Deutschland und Frankreich und so, die großen Nationen. Das heißt, der Rest, der will eigentlich ja immer starten und meldet auch. Von dem her, sage ich mal, um wirklich sicher im WTS an den Start gehen zu können, musst du eigentlich in der Top 80 in der Weltrangliste sein. Ja, weil ja eigentlich schon die meisten Leute jedes WTS-Rennen machen wollen.
Gut, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt sehr lange um dieses Rennen für Rennen im sportlichen Teil aufhalten, wir überspringen das mal so ein bisschen. Es ging dann Stück für Stück für Stück vorwärts und wir kommen zu dem Punkt, wo die Entscheidung gefallen ist, okay, wir machen noch eine Mitteldistanz dieses Jahr, weil das finde ich, das ist ja gerade so ein bisschen auch das aktuelle Thema. Wann kam das dazu? Wie kam es dazu? Wessen Idee war es? War das schon länger geplant? Und ja, wo geht da die Reise hin?
Also ich bin dann nach Hamburg gestartet und Dresden, die deutsche Meisterschaft, und beides sehr ernüchternde Ergebnisse. Und dann habe ich halt gemerkt, ich brauche Zeit. Es wird jetzt nicht hauruck einfach jetzt funktionieren, wenn ich alle 2 Wochen Rennen mache und irgendwann bin ich wieder vorne dabei. Also so wird es nicht funktionieren. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche viel Zeit. Also über den Winter muss ich vernünftig trainieren. Vorher komme ich nicht wieder dahin, wo ich gerne wäre. Also wie
aber
gesagt,
es geht explizit einfach um den Run Speed.
Ja, wie gesagt, ich habe gemerkt, ich bin fit. Das geht schnell auch übers Radfahren, aber diesen High Speed im Laufen, da komme ich nur hin, wenn ich das auch trainiere. Und das war halt das Schwierige, weil genau diese schnellen Laufeinheiten auch die besonders orthopädisch belastenden sind. Also alles unter Schnitt 3 Minuten, was ich halt im Rennen laufen muss, geht halt extrem halt auf die Ferse. Und darum konnte ich davon nicht so viele Einheiten machen. Und ich habe halt gemerkt, ich muss aber viele Meter in diesem Tempo laufen, um das im Wettkampf dann auch so umsetzen zu können. Und dafür fehlt mir einfach die Zeit. Und ja, nachdem ich in Dresden dann auch irgendwo ganz hinten da rumgelaufen bin bei der deutschen Meisterschaft, war bei mir dann auch irgendwie die Luft raus. Also ja, es war einfach physisch und auch psychisch eine extrem anstrengende Reha-Phase, so, weil ich habe da echt richtig viel Arbeit reingesteckt. Und dann halt ein Ergebnis nach dem anderen, was ja irgendwo erklärbar nicht so gut war, aber irgendwo enttäuscht ist man halt dann trotzdem immer. Vor allem, wenn man ein Jahr davor noch ganz vorne mitgespielt hat. Und da habe ich dann einfach gesagt, ich mache das dieses Jahr nicht mehr. Ich brauche die Zeit über den Winter und habe dann Bock, da wieder anzugreifen, aber dieses Jahr wird das nichts. Und das bringt jetzt nichts, alle 2 Wochen hier irgendein Rennen zu machen und jedes Mal danach wieder enttäuscht zu sein. Also da komme ich nicht weiter. Und irgendwo im August dann Urlaub zu machen, hatte ich aber auch keinen Bock drauf. Also ich wollte schon irgendwie, dass irgendwas weitergeht und auch, dass dieser Laufaufbau, in dem ich ja noch voll drin war, dass der jetzt nicht abrupt abgebrochen wird und irgendwie jetzt 2 Wochen Urlaub und dann wird schon die nächste Saison vorbereitet. Und dann hatte tatsächlich mein Trainer Christoph so die Idee, hey, was hältst du davon, wenn wir einfach mal was anderes machen? Zum Beispiel so eine Mitteldistanz. Und so kam so ein bisschen die Idee auf, ob das nicht vielleicht eine Option wäre. Und dann habe ich mit meinem anderen Trainer da noch darüber gesprochen. Der hatte dann einmal gesagt, hey, je länger ich darüber nachdenke, desto besser finde ich die Idee eigentlich. Und ich habe auch so ein bisschen darüber nachgedacht und habe halt gemerkt, dass mich das enorm motiviert. So irgendwie mal eine frische Sache, irgendwie eine neue Herausforderung. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so manchmal ist es ja so, dass der Körper, um schneller zu werden, irgendwie einen neuen Reiz braucht. Und ich hatte das Gefühl, genauso braucht es irgendwie mein Kopf, mal irgendwie was Neues anzugehen, dass es weitergeht. Und ja, ich habe das Gefühl, das mit dieser Mitteldistanz jetzt gefunden zu haben, weil die Vorbereitung so macht echt richtig Bock. Ich kann mit ein bisschen weniger Druck so diesen Laufaufbau weiter fortführen, weil ich halt nicht in diese ganz hohen Geschwindigkeiten muss. Ist ja einfach so, in der Mitteldistanz läuft man, weiß nicht, 20, 25 Sekunden langsamer auf den Kilometer. Und das nimmt mir halt so ein bisschen, ja, diesen Druck, unbedingt in diese ganz hohen Geschwindigkeiten zu müssen. Und fürs Training ist es halt super spannend, weil ich auch mal auf einem anderen Fahrrad unterwegs bin, mal ein paar andere Programme habe. Und dann, ist das gerade irgendwie so ein bisschen mein Projekt, was ich gerade angehe.
Du hast gesagt, Dan hat gesagt, je länger er drüber nachdenkt, desto besser findet er es. Welche Dinge gab es da vielleicht, die erstmal nicht so wirklich dafür gesprochen haben oder die da vielleicht noch Argumente dagegen waren?
Naja, erstmal ist ja nach wie vor das Ziel eigentlich, wieder auf der Kurzdistanz dahin zu kommen, wo ich 2024, 2023 stand. Und dann ist natürlich das mit der Mitteldistanz erstmal ein Umweg, in Anführungszeichen. Außerdem ist natürlich ein Halbmarathon auch erstmal nicht ohne zu laufen. Aber so, was ich so gehört habe, jetzt habe ich selber wenig Erfahrung, aber von denen, die das schon mal gemacht haben, haben eigentlich gesagt, es ist fast weniger belastend für den Körper, einen Halbmarathon zu laufen, als ein Zehner ultraschnell. Von daher ist es jetzt vielleicht erstmal nicht direkt einleuchtend, dass jetzt eine Halbdistanz besser gehen könnte als vielleicht eine olympische. Aber ich glaube am Ende vor allem auch, weil die Vorbereitung, ja, weil da nicht ganz so schnell gelaufen wird, ist es am Ende ja fast sinnvoller für mich, erstmal lang und um dann wieder zum Kurzen zu kommen.
Ja, brauchst du jetzt auch die Auszeit, um so diesen ganzen Druck in die großen Rennen wieder reinzukommen? Also auch, um das so ein bisschen zu nehmen? Also ich meine, die Option wäre ja entweder Urlaub oder Punkte hinterherjagen oder jetzt eine Mitteldistanz machen, was anderes. Das sind ja irgendwie wahrscheinlich die drei Optionen, die du gehabt hattest. Und ich meine, so dieser Punktestress, dann auch wieder ein Europacup und dann irgendwie wieder von unten nach oben. Der erzeugt ja auch irgendwie eine andere Erwartungshaltung, ne? Also so, wenn du irgendwie jetzt in so einem Wales-Rennen startest, da willst du ja auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich guckst du von oben dir die Punkte und jeder Platz, den du weiter hinten bist, der ist ja eher eine Enttäuschung wie ein Erfolg, weil an sich ist das ja nur eine Durchgangsstation, dann, um dann in den Weltcup reinzukommen und dann irgendwann wieder WCTS starten zu kommen. Und jetzt ist es ja schon so. Jetzt geht es ja um den Prozess und du kannst ja dann in einem Rennen eigentlich viel befreiter reingehen, die Vorbereitung jetzt viel befreiter machen, weil am Ende ist das Ergebnis in dem Rennen ja das Entscheidende. Also so, wenn es gut läuft, alles geil. Wenn es schlecht läuft, hat es jetzt auch keine Konsequenzen in dem Sinne, außer dass vielleicht du deine persönliche Zielvorstellung für das eine Rennen nicht erfüllt hast.
Ja, absolut. Also eigentlich bringt es auf den Punkt. Und zum anderen ist es aber halt auch noch so, ich habe mich nicht in der Form gesehen, Punkte zu sammeln. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich mache noch Europacups, um Punkte zu sammeln, um wieder in der Weltrangliste nach vorne zu kommen, muss ich da ja auch einigermaßen platziert sein. Also es bringt ja jetzt nichts, wenn ich noch drei Europacups mache die Saison und werde da, selbst wenn ich mich steigere, 20., 15. und 10., davon habe ich halt überhaupt nichts, was die Punkte angeht. Also, um wieder in die WTCS-Rennen reinzukommen, musst du halt auch richtig gut sein in diesen Rennen, ne? Und ja, und zum anderen ist es, wie du sagst, nehme ich mir so ein bisschen den Druck damit auch. Wohingegen er sich auch ein bisschen erhöht halt im Hinblick auf nächstes Jahr. Also, weil die Punkte werden jetzt immer noch weniger über den Winter und dann muss ich halt wirklich nächstes Jahr, wenn ich da wieder in der Weltrangliste nach oben will, muss ich halt wirklich da sein dann. Aber ich habe mir jetzt gesagt, dass die Herausforderungen, die nehme ich so an, das gehe ich an und dann schauen wir mal einfach, ob das klappt.
Ja, Probleme von morgen, ne? Für nächstes
So.
Jahr.
Leute.
Ja, und wo geht's jetzt hin? Haben wir immer noch nicht hier den Race-Ort gehört?
Ah ja, das ist halt ganz cool, dachte ich mir so. Normalerweise ist es so, World Triathlon sagt, WTCS-Rennen XY ist in Abu Dhabi, ihr müsst alle da starten. Und jetzt war so das erste Mal die Situation, wo ich mir auch irgendwie ein Rennen aussuchen konnte und dann sagen konnte, hey, ich starte da, wo es geil ist. Da wird es Challenge Forte Village auf Sardinien. Ja,
Und an
also
welchem
das
Datum oder wie lange ist noch hin?
26.10. Also das war so ein bisschen der andere Grund. Ich wollte auch eine gewisse Zeit haben, mich darauf vorzubereiten. Und nach Dresden waren es noch so 10 Wochen hin bis zu dem Rennen. Also genug Zeit, um auch mal ein bisschen auf den TT zu fahren und mal ein paar längere Einheiten zu machen. Und genau, darum, ja, lag das Rennen irgendwie ganz gut. Und sieht halt auch auf der Karte ganz cool aus da. 30 Kilometer. über Sardinien zu scheppern.
Ich wollte gerade sagen, so, als du gerade meintest, du kannst dieses Rennen raussuchen, so von Forte Village. Das Einzige, was ich kenne, ist dieses, das ist ja wirklich so ein Fort, so ein Hotel, so ein großes oder sowas, oder? Und
Ja, ich glaube schon.
ist das Einzige, was ich von diesem Rennen weiß. Und wenn du jetzt sagst, du hast dich für Auswahl gehabt, du hast dich dafür entschieden. Aber ich meine, du hast es ja schon so halb beantwortet, dass es gar nicht das Rennen an sich, sondern eher dann der Zeitpunkt halt ist. Weil, ja, über das Rennen, ich weiß relativ wenig. Wusstest du oder hast du dich vorher damit beschäftigt, was man da, wie die Streckenverlauf ist oder so? Oder vielleicht was noch als andere Rennen so als Option zur Auswahl standen?
Ja, also der Zeitraum war also ein bisschen vorgegeben, weil ich wollte halt irgendwie eine gewisse Zeit mich auch vorbereiten können. Also Challenge Pegüera ist da auch noch in dem
Ja, ist ein bisschen
Zeitraum,
früher,
ist ja
ne?
so ein bisschen früher. Da haben mir halt viele gesagt, dass die Laufstrecke irgendwie nicht so geil sein soll. Also mit ultra vielen Wendepunkten und Kopfsteinpflaster und dadurch
Oh
die
ja.
Altstadt und
Nils,
Ja.
das Ding, die kennen wir gut, ne?
Ja,
Meine
aber
einzige Mitteldistanz.
also für so einen Shorty, also klar, ich meine, du musst halt immer wieder anlaufen, ne? Also du läufst halt diese Promenade und dann läufst du wie so Querstraßen immer hoch und runter. Und ich meine, ist jetzt nicht schön oder so, aber die Frage ist, weiß ich nicht, wenn du dir jetzt hier irgendwie Ironman Chattanooga anguckst, ist halt irgendwie 60 Kilometer geradeaus rausfahren und wieder rein, ist das schön, ne? Also so, ich fand die Laufstrecke jetzt eigentlich gar nicht so komplett verkehrt. Also eigentlich habe ich die jetzt nicht unbedingt eine schlechte Erinnerung, die ist halt hart und undankbar, weil die halt einfach nicht schnell ist. Und ich meine, immer dieses Wiederanlaufen hat natürlich auch sein. Ja, hat halt sein Reiz für Leute, die das halt gut können. Und jemand, der das gewöhnt ist über einen Weltcup, hat wahrscheinlich da eher einen Vorteil, wie halt irgendwie jemand, der von der Langdistanz kommt, der es gewöhnt ist, halt immer geradeaus zu laufen. Dementsprechend hätte ich eigentlich gesagt, für dich dürfte es eigentlich ganz gut sein. Ich sehe die Problematik halt eher in Pegoera, dass ganz gerne da auch mal weggeschaut wird. Und dann kann es auch ein ganz komisches Rennen werden, was ja auch die vergangenen Jahre immer mal wieder gezeigt hat.
Ja, keine Ahnung, so Challenge Barcelona war dann auch noch in dem Zeitraum so, aber da war so, wie du gesagt hast, ich glaube, da geht die Radstrecke einfach an der Küste hoch und runter ohne irgendeinen Höhenmeter. Also ich dachte, so ein bisschen rauf und runter wäre auch ganz cool. Ja, und dann musste ich mich halt irgendwie entscheiden dann für ein Rennen und dann fiel die Entscheidung darauf. Also ja, mal gucken. Was ich halt auch bei der Mitteldistanz noch nicht so rausgefunden habe, oder ich glaube, man kann gar nicht sehen, wer noch so da am Start ist, ne? Das ergibt sich immer ein paar Tage vorher, wer da wirklich kommt.
Er kommt immer
Wäre
jetzt
natürlich
auf,
cool.
kommt jetzt auf Rennveranstalter drauf an, ne? Also
Ja,
PTO ist
klar,
schon
so die
ziemlich
großen.
ersichtlich. Aber
Ja,
Challenge
so die
ist da
großen
sehr,
Rennen, klar.
ja, also Challenge kann auch sein, dass du in der Rennwoche an einem Dienstag noch nicht weißt, wer da startet. Also ich glaube, jetzt ab und an kommt es ja mal bei PTO. Die posten ab und an mal Startlisten. Aber weiß ich nicht, in den meisten Fällen kriegt man das über Instagram mit oder halt in der Rennwoche.
Ja.
Oder halt, wenn die, weiß ich nicht, wenn die halt was über ihre Kanäle halt posten. Also die guten, die wird man schon wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise mitbekommen, oder die zumindest einen Namen haben.
Ja, ich sag mal, die meisten werden nicht mehr starten, weil halt, ich glaube, 2 Wochen später die C3-WM ist, ne? Aber ja, wie gesagt, für mich war irgendwie so der Zeitraum ganz gut und jetzt gucke ich mal. Wäre cool, wenn da noch irgendjemand Starkes auch am Start ist, wo ich dann mich mal so ein bisschen mit einschätzen könnte. Aber erstmal geht es mir darum, das mal zu machen, irgendwie jetzt die Vorbereitung zu genießen und damit die Saison auch zu verlängern und dann mal gucken, wie mir das so taugt.
Es wird schon gut werden. Ich meine, das Rennen gibt es ja auch schon ein bisschen, also das wird schon nicht verkehrt sein.
Aber ich habe das vorhin richtig rausgehört. Es ist gar keine Option, auf der Mitteldistanz daran irgendwie weiterzumachen und das mal so ein bisschen anzustreben. Du siehst dich schon noch ganz klar weiterhin auf der Kurzdistanz und guckst Richtung LA.
Ja, also das ist das irgendwie, was mich motiviert schon noch, irgendwie da wieder hinzukommen, wo ich mal war. Wie gesagt, das sehen wir nächstes Jahr. Wenn das jetzt gar nicht klappt, muss ich vielleicht nochmal umdenken. Aber im Moment ist mein Ziel, auf der Kurzdistanz nochmal anzugreifen, ja. Aber was ich mir gut vorstellen kann, wenn mir das jetzt gut gefällt, da mit der Mitteldistanz das ab und zu mal auch mit einzubauen. Also man sieht das ja auch bei anderen AthletInnen, dass das durchaus auch manchmal richtig gut in eine Vorbereitung auf eine Kurzdistanz passt.
Aber guckst du Richtung LA 2028?
Ja, schon. Also jetzt gerade so mit der Erfahrung aus Paris hätte ich schon Bock, richtig Bock nochmal dabei zu sein, ja.
Mika hat noch ein paar konkrete Fragen durchgeschickt und das passt jetzt ganz gut zu der LA-Thematik. Hast du noch ein konkret definiertes Karriereziel?
Ich würde in Hamburg gerne noch mal gewinnen.
Jawohl.
Das sind
Ich
Antworten, die wir brauchen.
würde in Hamburg gern noch mal gewinnen.
Ich würde in
Also,
Hamburg gerne mal gewinnen.
ah,
So.
mal gewinnen, okay.
Noch habe ich da noch nicht gewonnen.
Ah, doch, hast du mal Staffel gewonnen?
ja, doch.
Okay,
Staffel habe ich mal gewonnen.
also doch
Also
noch
ganz
mal
andere.
gewinnen.
Also doch noch mal.
Ja, doch noch mal, ja.
Aber Hamburg Einzel gewinnen.
Ja.
Ja.
Ja, ist auch ein
Aber
geiles Ziel. Fast geiler wie so ein Final, so ein irgendwie, was ist, wo ist dieses Jahr Final Wollongong? Ist natürlich auch geil, ne? Keine Frage. Aber ich glaube, Hamburg ist noch mal geiler.
allein, dass
Hamburg
es
ist schon.
irgendwie so das Heimrennen ist, dann ist es halt auch das Rennen, wo ich am häufigsten schon war. Ja, also Hamburg ist schon auch Kult mittlerweile.
Mittlerweile der Holsten City Triathlon.
Lasse hat sich durch die Goldmedaille in Paris für dich nachhaltig finanziell was verändert? Was heißt also Sportförderung, Prämien, Sponsoren? Hat das in dem Bereich in deiner Karriere was verändert?
Ja, kommt drauf an, was du als nachhaltig definierst. Ich sag mal, wenn jetzt 2 Jahre nichts von mir kommt, dann ja, wird es,
Ja,
glaube ich, auch schwierig. Also.
das ist ja klar, aber ich meine, also lass uns das mal vielleicht so definieren, dass es, aber lass mal 2 Jahre ist mal ein Zeitraum, auf den man dann irgendwie aufbauen kann, aber es hat, so wie ich das rausgehört hat, dann schon erstmal was verändert und der aus dem Olympiasieg kann man was mitnehmen, wenn
Ja,
man,
das
also,
schon.
okay.
Ja, doch.
Kamen dann auch einfach mehr Sponsoren nochmal auf euch zu oder fiel es euch leichter, neue Sponsoren dadurch zu akquirieren? Wie sah das aus?
Ja, also es war jetzt nicht so, dass das Telefon nicht mehr aufgehört hat zu klingeln. Es war auch nach wie vor so, dass ganz viele abgesagt haben. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich überall anfragen kann und da wird zugesagt. So die Verhandlungsposition war halt ganz gut mit Sponsoren, die ganz gerne verlängern würden, weil viele Verträge halt auch einfach nach Paris ausliefen. Also ich glaube, das ist ganz normal auf der Kurzdistanz, dass viele Verträge über so einen Olympiazyklus gehen und die Sponsoren dann halt auch noch die Olympischen Spiele mitnehmen wollen und danach dann irgendwie mal geguckt wird, wie es weitergehen kann. Und dann kamen aber auch teilweise Anfragen, die ich glaube ich vorher so nicht gekommen wären. Oder teilweise halt auch irgendwie interessante Nachfragen, die gar nicht mal so direkt aus dem Sport kamen, sondern ich habe Anfragen als Speaker quasi bekommen. Also das ist ja, würde ich jetzt nicht als Sponsoring bezeichnen, sondern die fanden einfach, dass irgendwie, dass ich wahrscheinlich eine recht inspirierende Person bin, so, die was erreicht hat und die auf irgendwie einem Event mal sprechen könnte oder so. Oder ich habe Einladungen zu Podiumsdiskussionen bekommen und ich glaube nicht, dass ich da eingeladen worden wäre, wenn unter meinem Namen nicht Olympiasieger stünde. So. Also.
Warst du von den Sachen, viele hast du da viele gemacht von den ganzen Sachen?
Ja, doch, ich habe einiges mitgenommen. Ja, klar, ich musste auch was absagen, aber ich habe schon geguckt, wenn das irgendwie passt, dass ich auch irgendwie hier und da mal dabei bin. Weil ich es auch teilweise echt super spannend fand.
Aber was waren so ganz spannende Sachen zum Beispiel?
Ja, eine Sache zum Beispiel, also ich bin jetzt im Kuratorium der Deutschen AIDS-Stiftung, also setze mich quasi für den Kampf gegen AIDS jetzt ein. Das war so eine Anfrage, die einige Wochen nach Paris kam, wo ich dann erstmal gedacht habe, hey, was habe ich damit zu tun? Und wo ich dann irgendwie, ja, das war so einer der ersten Dinge, wo ich gemerkt habe, hey, durch die gewisse Reichweite, die ich jetzt durch den Olympiasieg bekommen habe, kann ich auch Dinge erreichen, die auch irgendwo gesellschaftlich sinnvoll sind. So. Also vor den Spielen war es doch irgendwie ein sehr egoistischer Beruf, den ich so ausgeübt habe. Also irgendwie, das einzige Ziel war, versuchen, schneller zu werden. Und nach Paris habe ich gemerkt, dass ja, ich dadurch auch irgendwie eine gewisse Reichweite oder eine gewisse Autorität irgendwie hinter meinem Namen steht und ich damit auch Sachen erreichen kann. Und jetzt, ja, irgendwie eine der Sachen, dass ich mich jetzt so ein bisschen für den Kampf gegen AIDS einsetzen kann und das, ja, glaube ich auch mehr oder weniger erfolgreich. Also, das ist irgendwie, finde ich, was Spannendes, was jetzt auch gar nicht so nur mit dem Sport zu tun hat oder mit irgendwelchen neuen Sponsoren.
Ja, aber das ist doch richtig schön, wenn man da dadurch auch solche Möglichkeiten bekommt. Also, wie soll ich das sagen? Also, man kann sich ja immer für gute Sachen einsetzen, auch wenn man nicht Olympiasieger ist. Aber ich glaube, solche Sachen kommen dann doch einfach nur auf einen zu, wenn sowas ja passiert.
Ja, also das will ich auch gar nicht sagen, dass man dafür irgendwie eine Reichweite braucht, um sinnvolle Dinge zu tun oder sich für Sachen einzusetzen. Aber ja, solche Möglichkeiten waren irgendwie super spannend, auf die ich so, glaube ich, davor nicht aufmerksam geworden wäre. Und ja, das führt halt von einem zum anderen. Dann lernt man da irgendwie spannende Menschen kennen und hat dann irgendwie noch ein neues Projekt und ja, so war die Zeit jetzt, das Jahr nach Paris verging schnell, aber es waren auch irgendwie viele coole Sachen, bei denen ich dabei sein durfte und bei denen ich irgendwie tolle Menschen so kennenlernen konnte.
Würdest du irgendeine Sache, also klar, du würdest natürlich gern lieber anders machen, dass du gesund geblieben wärst, aber würdest du unabhängig von der Gesundheitsthematik irgendwas anders machen in diesem Jahr nach Paris jetzt?
Ja, vielleicht hätte ich ja hier und da mal ein bisschen entspannter sein können. Also es ging dann doch schon wieder sehr schnell alles darum, wieder schnell zu werden und wieder zu trainieren und keine Zeit für irgendwelche Auszeiten oder so. Und aber ich glaube, das ist einfach so in meinem Naturell. Das habe ich schon häufiger mal gedacht, dass oder man merkt es immer im Nachhinein, dass ein, zwei Tage, in denen man nicht trainiert, wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht hätten. Dann hatte ich nach Paris die einmalige Möglichkeit oder oft einmalige Möglichkeit, den Sporthilfe-Club der Besten mitzufahren. Das habe ich auch abgesagt, weil ich dachte, dass ich da noch irgendwelche Rennen mache. Das habe ich so ein bisschen bereut, nicht zuzusagen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, bin ich sehr zufrieden mit meinen Entscheidungen. Könnte nicht groß was anders machen.
Also, falls die Leute zuhören, die mal olympisches Gold gewinnen, genießt das vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, das kann man, glaube ich, wirklich sagen.
Nicht nur, wenn man
Aber
nur
auch.
olympisches Gold gewinnt, ne? Ich habe tatsächlich auch mal diesen Club abgesagt und danach nie wieder die Chance gehabt. Also den muss man auf jeden Fall machen, wenn man da mal eingeladen wird.
Was ist das? Ist das dieser Urlaub, den die da immer machen?
Ja, so eine Woche Urlaub auf dem Nacken von der Sporthilfe und man macht alle möglichen Team-Challenges und was weiß ich, wahrscheinlich, also eigentlich ist es nur Party, glaube ich, mit anderen Sportlern. Und ja, ist, glaube ich, eine coole Zeit.
Ja, ich glaube, das Spannende daran ist halt auch einfach, andere Leute mal richtig kennenzulernen und andere SportlerInnen und irgendwie da eine coole Zeit zu haben. Und wie Simon sagt, oft kriegt man so eine Einladung nur einmal im Leben, weil ich glaube, man muss eine Medaille bei den Olympischen Spielen oder beim jeweiligen Wettkampfhöhepunkt machen. Also
Ja,
irgendwie
bei mir war das
Weltmeisterschaft
damals
1 bis 3.
European Championships in München, diese Silbermedaille im Team.
Ja, so.
Und da dachte ich mir dann auch so, ja, come on, das kriege ich schon noch öfter hin. Und dann war, glaube ich, noch U23 WM in dem Jahr. Und dann habe ich mich aber davor zusammen mit Henry noch auf die Schnauze gelegt, da in Mallorca, dann, wo wir uns alles gebrochen haben. Und waren wir dann auch nicht.
Gut, langsam ist so ein bisschen die Luft hier raus. Gibt's noch, hat, wer hat noch was beizusteuern oder machen wir sonst den Deckel drauf?
Deckel drauf.
Deckel drauf, okay, das ist eindeutig. Lasse, wirst du noch was loswerden?
Nee, denke ich, konnte alles los. Ich habe ja auch viel erzählt. Ich hoffe, es war nicht langweilig zwischendurch.
Ach,
Nope.
keine Angst, sonst macht Mika das.
Wir brauchen
Genau.
immer einen mit langen Monologen, ist
Ja,
wichtig.
die noch sportlich aktiv sind, die dürfen auch länger reden.
Ah, okay.
Euch gehört die Bühne. Also,
Genau.
Männer, Lasse, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und jetzt haben wir es 21:54 Uhr, Montagabend, Zeit. Lasse, Zeit, dass du ins Bett kommst. Dass du schneller
Genau.
wirst. Du musst gut
Jo.
schlafen.
Genau,
Schnell.
du musst jetzt, du, morgen ist back to the grind, ey. Zack, zack, nur noch hier einen Monat.
8 Uhr im Wasser morgen. Jeden
Ach,
Dienstag 8 Uhr schwimmen.
8 Uhr, da haben wir früher schon die zweite Einheit angefangen.
Ja, Lisi, früher
Ja,
war alles besser.
da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen spanisch geprägt. Also vor um 8 geht es bei mir eigentlich nicht los. Da ist 8 schon früh.
So,
Okay, doch.
tschüss.
Dann bis denne. Ciao.
Ciao,
Ciao,
ciao.
Jungs.